Also, wir starten ganz leger rein. Hallo.
Hallo.
Und herzlich willkommen beim Podcast Die Feine Art. Wir starten im Prinzip in die zweite Staffel jetzt mit dieser Folge. Vielleicht auch mit einer anderen Folge, aber wir starten auf jeden Fall in die zweite Staffel. Und haben dieses Mal auch wieder ganz besondere Gäste. Wir sind sogar auch endlich mal wieder live beieinander und nehmen nicht irgendwas virtuell auf. Und es gibt auch ein paar andere Veränderungen. Friedi ist auch nicht mehr mit dabei. Wir machen das jetzt hier solo. Aber dafür haben wir umso geilere Gäste, würde ich sagen. Und zwar heute Peggy.
Ja.
Jetzt trete ich total ins Nästchen. Peggy Schönegge oder
Schönegge?
Schönegge. Ja. Da ist eine Zäsur, so eine kleine Luft. So eine,
ja,
so eine
Luftnadel. Ja.
Schönegge.
Schönegge. Wie schön und Egge.
Wie schön und Egge.
Egge.
Wir kennen uns auch. Also wir sitzen jetzt heute nicht zufällig zusammen. Wir kennen uns im Prinzip über den Medienkunstverein, genau, in Berlin, von dem du Vorsitzende bist.
Ja.
Und im Prinzip ist damit auch vorweggenommen, glaube ich, worum es in dieser Folge gehen soll. Wenn wir uns im Medienkunstverein kennengelernt haben, sprechen wir heute natürlich über Vereine. Sprechen wir heute über Medien. Über Medien und Medienkunst. Wir sprechen aber im Prinzip über den Deckmantel Kunst und Digitalität. Mhm. Und wollen so ein paar verschiedene Themen tangieren. Also es geht natürlich um neue Formen. Was hat es überhaupt für Auswirkungen, dass Kunst jetzt im digitalen Rahmen stattfindet? Ist das Kunst oder kann das weg? Natürlich stellen wir nicht die Frage, aber tauchen da mal ein bisschen rein, was das überhaupt jetzt alles verändert hat. Und wir sprechen auch mal ganz kurz, dippen wir mal die Zehen, sag ich mal, rein in das Thema NFTs. Aber wollen es auch nicht zu weit ausufern, weil es eigentlich eine eigene Folge ist, ein eigenes Thema. Und wir uns da heute, sag ich mal, nur so ein bisschen an der Oberfläche vielleicht drüber austauschen. Mhm. Was wir aber mit dieser Staffel jetzt neu machen, jetzt überfalle ich dich vielleicht sogar ein bisschen wieder, aber im Prinzip ist mir aufgefallen, uns ist aufgefallen nach der ersten Analyse, dass wir innerhalb dieses Podcasts nie so wirklich definiert haben. Wir sprechen die ganze Zeit über Kunst und wir sprechen auch die ganze Zeit so ganz selbstverständlich über welche Kunst, ne, was ist deine beste Kunst, Lieblingskunst und so weiter und so fort. Aber dass wir mal so definieren eigentlich, was es bedeutet für die jeweiligen Personen, das machen wir gar nicht. Deswegen wollte ich gerne die Frage eröffnen, sozusagen in den Raum stellen, Peggy, bevor wir hier ins Detail gehen, was für dich überhaupt Kunst bedeutet. Aber damit du mir nicht sofort aus dem Blau heraus antworten musstest, stelle ich dich noch vor und du kannst dir schon überlegen, wie du antwortest. Gut. Also wir kennen uns, wie gesagt, aus dem Medienkunstverein. Du bist mir aber bekannt geworden als Kuratorin, als Persona, sage ich mal, die sowieso in diesem ganzen digitalen Kunstkosmos schwebt, als Speakerin, als Theoretikerin und Person, die einfach viele Beiträge dazu leistet. Es gibt sogar ein NFT von dir, ein verpixeltes NFT. Auch dazu können wir vielleicht später.
Stimmt.
Ja.
Jetzt habe ich hier gar nicht überlegt, was das echt macht.
Von mir? Nee, es gibt eins, wo du zu sehen bist. Ja, genau. Das ist sozusagen Teil einer Serie. Es gibt auch mehrere andere Persönlichkeiten, aber dazu kommen wir dann später, glaube ich. Und du hast aber neben diesen Aktivitäten auch noch einen anderen Space, würde ich es mal nennen, einen Experimentier-Space, Peer-to-Space.
Wir haben ja, also Peer-to-Space ist ja kein Space, ne? Das vielleicht noch.
Ein abstrakter,
ja.
Ein virtueller quasi.
Das stimmt.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, im wahrsten Sinne, ja.
Da erzählst du später, glaube ich, auch noch ein bisschen was, also hoffe ich auf jeden Fall. Und ansonsten hast du jetzt gerade, letzten Sonntag ist sie geschlossen worden, eine Ausstellung kuratiert im Kunstmuseum in Gelsenkirchen. Und da ging es auch um digitale Kunst, da ging es auch um Kunst im Digitalen und ich denke, da werden wir auch nochmal drüber sprechen,
ja,
was da passierte. Die ist jetzt leider schon zu, das heißt auch bei der Ausstrahlung dieser Folge wird die auf jeden Fall zu sein, die Ausstellung.
Aber es gibt eine Online-Plattform dazu, von daher irgendwie ist sie auch noch offen. Das ist eine hybride Veranstaltung oder Ausstellung vielmehr.
Ja,
genau.
Guck an. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, dann die Ohren zu spitzen und nochmal reinzutauchen. Und damit jetzt die Eröffnungsfrage an dich, Peggy. Wenn wir über Kunst reden, an welche Kunst genau denkst du da?
Wenn wir über Kunst im Allgemeinen reden?
Genau.
Also na, dann kommt erstmal ganz allgemein Kunst. Kunst sind für mich immer Reflexionen von Künstlern, Künstlerinnen, die in irgendeiner Art und Weise einen Zugang zu Themen unserer Zeit schaffen. Ich finde das sehr schwierig, diese Frage, ist das Kunst? Ich glaube, dass es an sich diese Einschätzung oder Bewertung, ob etwas Kunst ist oder nicht, dass das sehr individuell ist. Das, was ich als Kunst empfinde, muss nicht unbedingt von jemand anderem als solcher empfunden werden. Aber prinzipiell ist es für mich immer eine thematische Auseinandersetzung, die auf eine künstlerische Art und Weise, auf eine kreative Art und Weise vielleicht auch, um das noch ein bisschen einfacher zu formulieren, transformiert oder behandelt wird, umgesetzt wird. Also genau, und darüber so einen Raum der Auseinandersetzung, Diskussion in gewisser Weise schafft. Und dann, um auf die digitale Kunst zu kommen, um diese diese detaillierte Klärung vielleicht nochmal vorzunehmen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Begriff. Man sagt ja, oder aus der, in der Kunstwissenschaft sagt man immer, wir sind manchmal zu nah an unsere Zeit dran, um diese Epochenbegriffe zu gestalten. Ja. Beziehungsweise diese Kunstformen, die sich so neu entwickeln, entsprechend zu greifen. Ich glaube, da sind wir immer noch so drinnen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich aber immer ein Zeitverständnis. Und diese Verständlichkeiten, die verändern sich natürlich mit der Zeit. Aktuell würde ich sagen, digitale Kunst ist Kunst, die digital am Computer hergestellt wird oder erzeugt wird, die dabei an digitale Medien gebunden sein kann oder ist, nicht sein kann, sondern ist. Und damit aber auch ein sehr breites Feld aufmacht, ne? Also es fängt bei computergenerierten Bildern an, bei Animationen geht's weiter. Es muss aber nicht unbedingt das künstlich hergestellte Bild sein, sondern kann natürlich auch das digital erzeugte Bild sein, im Sinne von, dass ich mit digitalen Aufnahmen arbeite. Aber eben auch Anwendungen wie Algorithmen, künstliche Intelligenz und so weiter. Ich glaube, so würde ich das erstmal im ganz Groben fassen. Und dann, genau,
ja.
Gibt es halt viele Sparten, so unter Form, unter Gattung.
Ja. Ich glaube, das ist die denkbar schönste erste Definition, die wir halt haben können. Also es war jetzt so quasi auch ein Try and Error für uns oder für mich hier, dass wir jetzt mal einen Kunstbegriff hier überhaupt konturiert haben.
Ja.
Und ich glaube, ich fände es auch spannend, in dem Zusammenhang mir nochmal genauer vor Augen zu führen oder auch den Hörerinnen, wie du zur Kunst gekommen bist. Also bist du reingestartet und warst direkt mit der digitalen Welt da oder bist du erstmal über Malerei oder irgendwas anderes an die Kunst herangeführt worden?
Ich wollte tatsächlich immer selber Kunst studieren, habe das auch 3 Jahre versucht, mich zu bewerben an den Hochschulen und bin kläglich gescheitert. Und irgendwann, ich hatte sehr lange so diese Überzeugung, nein, ich mache das so oder so. Und irgendwann dachte ich aber, okay, nee, also so kann man jetzt auch nicht Ewigkeiten das Leben führen. Und habe parallel aber schon in Galerien Praktika gemacht, um mir das ganze System anzugucken und zu schauen, wie funktioniert Kunstmarkt, wie funktionieren KünstlerInnen überhaupt, wie arbeiten die. Und habe dann angefangen, Museumskunde zu studieren. Das war aber gar nichts für mich, weil mir da tatsächlich dann... Museumskunde ist natürlich sehr breit gefächert. Ne? Das kann das Technikmuseum sein, das kann das Naturkundemuseum sein. Also von den spezifischen Fachrichtungen, darauf wird gar nicht so sehr eingegangen. Und ich habe gemerkt, dass es dann für mich dann doch die Kunst einfach ist und nicht das Ausstellungswesen im Allgemeinen. Weshalb ich dann zur Kunst- und Bildgeschichte an die HU gegangen bin und dann ganz klassisch Kunstgeschichte im Prinzip studiert habe. Im Rahmen des Studiums dann auch für mich gemerkt habe, ich bin Zeitgenosse. Für mich ist es so das Zeitgenössische, was einfach weil ich einen Zugang dazu habe, weil ich ja in der Zeit lebe. Ich habe ein Gefühl dafür, was passiert. Ich habe Einstellungen zu dem, was passiert. Wenn wir so an die Kirchengeschichten denken und so, dann fehlt mir das Gespür für die Zeit. Mhm. Natürlich kann ich mich da reinlesen, aber am Ende weiß ich halt auch nicht, wie es war. Ja. Ich glaube, das war für mich dann immer das Reizvolle an der zeitgenössischen Kunst. Und bevor ich meinen Master an der TU angefangen habe hier in Berlin, wollte ich nochmal ein Praktikum machen. In einem Bereich, ich habe sehr viele Praktika gemacht in unterschiedlichen Bereichen und ich wollte dann aber nochmal was machen, was ich nochmal was Neues entdecken. Und dann hat man mir erzählt, dass Tina Sauerländer, die ja die Gründerin von Peer-to-Space ist, dass die gerade eine Praktikantin sucht und dann habe ich sie angeschrieben und dann haben wir uns getroffen. Und von dem Punkt an hat sich das dann so weiterentwickelt, dass wir jetzt inzwischen seit 2016 habe ich angefangen und seitdem arbeiten wir zusammen. Und es ist dann so ganz organisch zusammengewachsen, dass wir das inzwischen zusammen, wobei inzwischen sind wir auch ein größeres Team, das muss man dazu auch noch sagen. Das sind nicht nur wir beide.
Ja.
Genau, aber dass wir, darüber ist dann der Umschwung zum Digitalen gekommen. Also nicht der Umschwung, aber dann dieser Fokus verstärkt aufs Digitale.
Ja.
Was ja auch total Sinn macht in unserer heutigen Zeit mit der ganzen Digitalisierung.
Absolut.
Ja.
Also natürlich macht es auch genauso viel Sinn, sich mit Malerei und Skulptur zu beschäftigen.
Natürlich.
Aber absolut, es hat einen ganz anderen Zeitbezug, einen ganz anderen Reiz, sage ich mal.
Genau, und es ist tatsächlich auch noch was, wo man das Gefühl hat, dass man da auch noch so Sachen mitgestalten kann. Ne? Ich fand das damals an der Uni, es gab ein Seminar zu feministischen Positionen in der Videokunst in den 60er, 70er Jahren. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dachte, ich bin in der falschen Zeit geworden. So, das wäre so voll meine Zeit gewesen. Ne? Da konnte man noch so mitwirken. Ja. Und war immer so ein bisschen traurig, dass man da so, dass man das heute eher aus der Entfernung heraus betrachtet und reflektiert und schaut, was sie da so gemacht hat. Und jetzt natürlich zu heute versucht, diese Parallelen zu ziehen. Und jetzt merke ich aber, das ist jetzt genau mit der digitalen Kunst so. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo sich das Ganze etabliert, wo das halt keine merkwürdige Erscheinung mehr ist, die als Kunst nicht mehr ernst genommen wird, sondern wir präsentieren das jetzt in einer Form, wo es als solche oder als Kunst überhaupt anerkannt wird. Und das ist total spannend. Das macht total Spaß. Ja. Das hat natürlich auch seine... Das macht total schwer.
Ja, aber auch. Ja,
ne? Total, genau. Also er hat ja auch seine Herausforderungen, ne? Ja. Weil du halt nicht wirklich weißt, funktioniert das jetzt. Wenn wir Online-Ausstellungen machen, natürlich haben wir da irgendwie Ideen, wie man was machen könnte. Aber letztlich musst du halt beim Prozess gucken, was dabei rauskommt. Oder am Prozess lernst du ja dann und weißt dann fürs nächste Mal, dass du gewisse Sachen anders machst, dass du die NutzerInnen anders mitdenkst oder solche Geschichten. Genau. Also das ist irgendwie das Schöne, würde ich jetzt sagen, an dem Job aktuell. Das Gefühl zu haben, man ist da so aktiv dabei, Kunstgeschichte zu schreiben.
Ja, das ist so, wow, ja. Da hatte ich letztens auch ein anderes Erlebnis, aber das ist eine andere Folge, glaube ich. Da werde ich mich hoffentlich nochmal dran erinnern. Gibt es denn sowas wie, ich sage mal, eine handelsübliche Definition oder einen Definitionsrahmen für das, was digitale Kunst alles ist und sein kann?
Ich glaube, dass das würde mir schwer fallen. Also jetzt abgesehen von der Definition, die wir jetzt ganz am Anfang besprochen haben, das wird halt alles sehr hybrid, weil es natürlich auch mit anderen Kunstformen sich emergiert, zusammenführt, ja, und darüber nochmal so Hybride eigentlich erzeugt. Wenn wir zum Beispiel über Animationskunst nachdenken, ne? Was ja auch ein ganz großer Bestandteil der digitalen Kunst ist, oder Animation als solches, als Technik vielleicht. Auch
vielleicht, sorry, wenn ich da reinbrache, aber sowas wie Videokunst, ne, oder genau, Filmkunst, genau, ist ja auch so dazwischen irgendwie.
Genau.
Also es wird ja mit digitalen Mitteln auch produziert, größtenteils.
Und es hat ja auch, es gab doch letztes Jahr in Luzern gab es auch die Konferenz Dimensions of the Animation, wo auch nochmal ganz deutlich wurde, wie vielschichtig Animation ja auch gedacht oder verwendet wird. Ne? Dass es halt nicht nur die Animationskunst im Sinne einer Videokunst ist, sondern dass wir dabei auch von Filmen reden, von performativen Anwendungen, aber auch im kommerziellen Bereich natürlich ganz wichtig ist. Und so fällt es sich mit der digitalen Kunst als großen Überbegriff natürlich genauso. Dass du ganz viele Verpflichtungen mit anderen Kunstformen hast, Skulptur beispielsweise. Ja. Dann sind wir auch ganz schnell wieder bei den ganzen Medien, bei AR, VR, XR als Überbegriff. Und damit, genau, also deshalb gibt es sehr, sehr, sehr viele Hybride, würde ich es jetzt mal bezeichnen, die einfach diese unterschiedlichen Kunstformen zusammenführt. Mhm. Aber sicherlich das Digitale als essentiellen Charakter, als essentiellen Eigenschaft beinhaltet. Ob das jetzt eine digitale Erzeugung ist oder an das digitale Medium gebunden ist, aber das braucht es natürlich.
Ja, ich habe ja auch den Begriff der Virtualität selber in meinem Studium erst näher kennengelernt und gerade jetzt am Anfang kurz ja mal so flapsig schon eingeworfen, aber dass die Idee des Virtuellen ja eigentlich auch tatsächlich aus der Theologie kommt, also ist ja noch aus einem spirituellen, aus einem gläubigen Zusammenhang, und Virtualität ist ja erstmal nur eine gedachte Erweiterung. Also
genau.
Eigentlich hat sich's bezogen auf eben, ich sag mal, das Bewusstsein und das sozusagen der Raum, den man imaginieren kann, ja, oder ein Raum, den man sich vorstellt, trotzdem ja ein Raum ist,
ja,
aber halt kein physischer. Und aus dieser Idee ist eigentlich geboren dann eben die technische Umsetzbarkeit dessen. Und eigentlich finde ich es tatsächlich unzureichend. Also ich finde sogar, also das, was sozusagen ein virtueller, ein imaginierter Raum ist, der unterliegt ja auch ganz anderen technischen Rahmenbedingungen und ja auch eine physischen Rahmenbedingungen, wenn man wieder so will, als einen Raum, der als virtuell bezeichnet wird, im Sinne von, ich habe irgendwie, keine Ahnung, eine Plattform wie Spatial oder wie Mozilla Hubs,
ja,
und kreiere da eine räumliche Umgebung.
Und selbst das wäre die technische Gebundenheit, ne? Also das ist ja auch ganz wichtig, dass es im Prinzip, wenn wir auch jetzt uns Medienkunst angucken oder schauen, was aktuell gemacht wird, du bist halt automatisch bei Mediengeschichte und Technikgeschichte auch mittendrin und kannst halt ganz klar ausmachen, an welchem Punkt wir uns gerade befinden. Ja. Also ich meine, wenn wir jetzt mal auch über hier DALL-E oder Stable Diffusion und wie die ganzen Plattformen heißen, die jetzt aktuell ganz stark und präsent in der Bildgenerierung sind, guckt man ja zurück. Da war das nicht denkbar, dass solche Qualitäten überhaupt erzeugt werden. Also könntest du noch ganz klar sagen, ob das jetzt von der KI generiert wurde oder nicht. Inzwischen hast du Bilder, wo du ganz klar sagen musst, okay, krass.
Ja.
Also wenn ich Personen gestalte, dann haben die Poren, dann wirkt das wie ein hyperrealistisches Porträt. So. Und dementsprechend ist natürlich, wenn wir jetzt erstmal vom virtuellen Räumen im Sinne des technischen Raums, also des Mediums, denken, dann hast du natürlich nach wie vor, kannst du den Stand der Technologie ablesen.
Ja. Ich habe auch gerade in dem Zusammenhang, jetzt ist mir der Gedanke aber entfleucht, weil ich an diesem Mediengeschichtsaspekt gedacht habe. Ich komme ja selber aus der Medienwissenschaft, ehrlich gesagt.
Ach so.
Also ich habe Medienwissenschaft studiert. Und hast gerade versucht, diesen Gedanken zusammenzuführen. Einerseits eben deines anfänglichen, deiner Erkenntnis auch, dass man ja Begrifflichkeiten oder auch, was auch immer, ich sag mal Gattungen, Genre oder bis hin zu Epochen erst im Nachhinein definiert. Also ich glaube, die Impressionisten waren, glaube ich, die einzigen, die sich selber das Label gegeben haben, was quasi so zeitgleich passiert ist. Aber sonst, es muss ja irgendwie Zeit dazwischen liegen, bevor man dem Ganzen irgendwie einen...
Also wir haben ja schon auch Begriffe, weil ich frage mich immer, ob das, ja, also das ist so die klassische akademische Herangehensweise, ne? Aber wir haben ja gleichzeitig auch Begrifflichkeiten. Und dann hier Burkhardt hat auch selber auch gesagt, also Geschichte wird halt auch immer aus dem Zeitgeist herausgeschrieben. Und das darf man halt bei dem Ganzen nicht vergessen. Also egal, ob ich jetzt... Also wenn wir jetzt heute drauf gucken, dann spiegelt das unser Verständnis wieder. Und wenn man jetzt in 50 Jahren darüber liest, dann wird man erklären können, warum das so gesehen wurde. Oder kann sich das im besten Fall erklären auf Grundlage der Argumentation. Aber dann wird man das auch wieder anders reflektieren, weil natürlich der technische Stand ein ganz anderer ist, als er heute ist.
Ja.
Wenn du dann aber nochmal 50 Jahre weitergehst, dann wird ja die Reflexion von den vor 50 Jahren auch nochmal irgendwie anders betrachtet werden, als sie dann zu ihrer Zeit irgendwie getan werden würde.
Ja.
Also ich glaube, dass man bei diesen ganzen Sachen, ich glaube, man darf sich daran nicht zu sehr aufhalten, im Sinne von nervös machen über Aussagen, die man trifft, weil das einfach ein stetiger Prozess ist. Und gleichzeitig sollte man das einfach im Kopf haben, wenn man über diese Sachen liest.
Ja.
Also auch wenn wir jetzt mal vor 50 Jahren über Computerkunst sprechen, wo dann die ersten KünstlerInnen, sogar länger, anfingen, an künstlerische Produkte, Artefakte am Computer herzustellen.
Ja.
Das sind ja auch noch ganz andere Texte, viel verkopfter, als wir sie denn heute.
Ja.
Und vielleicht auch viel, weiß ich gar nicht, vielleicht auch nochmal.
Auch falsch aus heutiger Sicht vielleicht, in der Terminologie.
Ja, genau. Also andere Begrifflichkeiten auch.
Ja.
Also falsch ist vielleicht auch das falsche Wort. Aber dann, genau.
Also, ich liebe Extreme einfach.
Ja, falsch. Schwarz-weiß ist falsch. Ich glaube, das sind einfach Sachen, die wir im Kopf behalten müssen, die man berücksichtigen sollte. Und ansonsten spiegelt das, was wir jetzt gerade sagen, einfach auch nur das wider, wie es gerade wahrgenommen wird, wie der Umgang damit ist.
Ja.
Genau.
Und das hatte sie ja auch, glaube ich, in der Praxis, also sowohl in der Ausstellungspraxis als auch in unserer Theoriepraxis. In der Theoriepraxis klingt irgendwie lustig, aber in der Art und Weise, wie Theorie gehandelt wird, glaube ich, hat sich ja auch ein genereller Switch so von einer Zielorientierung bis zu einer Prozessorientierung.
Mhm.
Findet ja auch statt.
Ja.
Also das hat man ja gemerkt an verschiedenen, an den letzten Dokumentas, an
Debatten,
sage ich mal, an der Rolle von Museen, die neu verhandelt wird. Also da ist ja offensichtlich ein großer Switch von so einer Ergebnisoffenheit, die da jetzt plötzlich auch
was auch
wird.
Gut durch die Technologien kommt, ne? Weil
es
natürlich ein immanenter Bestandteil dessen ist. Das erklärt das sicherlich auch.
Ich würde aber, glaube ich, auch gerne nochmal ein ganz konkretes Beispiel am Exempel deiner letzten Ausstellung, die du kuratiert hast, machen. Also du hast da ja nicht nur, sage ich mal, einige der wichtigsten Positionen zusammengebracht, sondern hast auch, ich sag mal, so ein bisschen mit genau diesen Gattungsgrenzen und Begriffsgrenzen gespielt. Also da sind Arbeiten, die, wo ich zum Beispiel schon wieder als Terminologen Kassenhauer Schwierigkeiten hätte oder wahrscheinlich dreimal, viermal nachdenken müsste bei jedem Werk einzeln, ob ich sage, das ist jetzt tatsächlich eine virtuelle Skulptur oder ist eine digitale Skulptur oder nee, warte mal, eigentlich ist es ja auch ein Video in einem digitalen Raum. Ist es einfach eine Videoarbeit? Ist es ein, wie nenne ich es? Also, wie gehst du damit um?
Also vielleicht, bevor wir über die Ausstellung reden, vielleicht ganz allgemein zu der Ausstellung. Die Ausstellung heißt Evolving Kinetics, Transformation kinetischer Kunst im postdigitalen Zeitalter. Einmal auf Gold. gut, das andere ist der Untertitel des Brauchers.
Ja.
Was da zu sehen ist oder worum es in der Ausstellung geht, ist, dass, oder vielleicht noch vorab, das Kunstmuseum Gelsenkirchen hat eins der größten Sammlungen an kinetischer Kunst, ich glaube in Deutschland auf jeden Fall. Kam das Museum auf mich zu, Christiane Wanken kam auf mich zu damals und meinte, lass uns doch was zusammen machen. Und ich hatte vorher zur virtuellen Skulptur eine Ausstellung im Peter Spaces Virtual Art Space gemacht. Mhm. War deshalb schon viel mit der virtuellen Skulptur inhaltlich beschäftigt und habe da viel drüber nachgedacht. Und Teil dieser Skulpturen war eben auch dieser kinetische Moment. So, weshalb das dann irgendwie für mich nahe lag, jetzt in diesem Kontext, im Kontext Kunstmuseum Gelsenkirchen, diese Ausstellung einfach mal konkret diesem Thema zu widmen. Also zu gucken, was passiert denn eigentlich in diesem Prozess der Digitalisierung? Zunehmend arbeiten KünstlerInnen mit digitalen Medien, mit technischen Medien. Gleichzeitig lassen sich aber eben diese Parallelen zu bestehenden Kunsttraditionen aufmachen.
Ja.
Du merkst mal natürlich, und das war ja auch schon seit jeher immer Bestandteil, wenn ein neues Medium aufkommt, eine neue Technologie aufkommt, dann sind es in der Regel als erstes die KünstlerInnen, die sich diesen Medien widmen, die das entdecken, Grenzen ausmachen und schauen, wie sie das künstlerisch für sich verwenden können. Und das ist im Prinzip Thema dieser Ausstellung. Was passiert mit der digitalen, mit der kinetischen Skulptur, mit der kinetischen Kunst oder Arbeit, wenn man sie ins Digitale übersetzt? Welche Möglichkeiten ergeben sich daraus? Welche Erscheinungsformen entstehen? Was verändert sich und was bleibt aber in der Essenz gleich? Oder was muss es gleich haben, um noch als kinetische Kunst wahrzunehmen? Wir haben da unter anderem von Rosa Menkmann The Blob, also so einen virtuellen fast Ausstellungsraum, möchte ich sagen, dessen Struktur aber stark an den Moret-Effekt erinnert. Ähnlich ist es auch bei Cam Asendorf mit seinem Monogrid, der über Algorithmen stetig Pixel neu anordnen lässt. Und darüber entsteht eben auch so eine Animation, so eine Echtzeit-Animation, die eben auch dieses Flackern erzeugt. Oder wir haben eben bei Bunsen Bowinkel aus der Serie Primitives hatten wir unterschiedliche AR-Anwendungen, wo du dann auch mit den Figuren interagieren konntest.
Und als Prinz aber auch gleich.
Als Prinz, genau, ja. Das hatte gestalterische Gründe, ja. Weil das Museum natürlich, was heißt natürlich, aber das Museum hat bisher nicht viel oder noch gar nicht so richtig mit digitalen Medien, mit digitaler Kunst gearbeitet. Und du musst halt immer einen Rahmen schaffen, wo du die Leute auch abholst.
Ja.
Wenn die BesucherInnen, für die war das zum Großteil das erste Mal, dass sie mit solchen Kunstformen irgendwie konfrontiert werden.
Ja.
Und du musst die irgendwo abholen. Und du kannst dann nicht nur abstrakt Tablets irgendwie in den Raum setzen und sagen, hier ist die Arbeit, sondern...
Aber ich fand das total gut. Also ich,
ja, total. Das kam der
Ausstellung mega zugute.
Fand ich auch.
Dass du das einerseits als so physisches Objekt hast und dann gleichzeitig aber auch diese Möglichkeit der Interaktion,
also genau,
das direkt vor Augen geführt zu
bekommen. Und was dann aber auch nochmal so das Potenzial des Bildlichen zeigt. Ja. Ne? Also du hattest halt wirklich das Gefühl auf dem Prinz oder auch bei den AR-Skulpturen, dass das reale Objekte, also physische Objekte sind.
Ja.
Aber einfach faktisch digital animiert wurden oder dreidimensional gestaltet worden. Und das aber mit einer Haptik oder mit einer Oberflächenbeschaffenheit und mit einer Inszenierung von Licht und Schatten, dass das halt einen krass haptischen Effekt hat.
Total.
Und das macht es halt spannend, ne? Also wo du dann auch nochmal einen Hinblick auf welche Beziehung hat das Digitale zum Physischen, wo du merkst, wir leben halt schon längst in so einem Hybrid,
ja,
wo beide Welten miteinander stark verwoben sind und wo die Grenzen auch gar nicht mehr so klar definierbar sind.
Ja.
Aber um zurückzukommen auf die Frage zu den Begrifflichkeiten. Es gibt es gab in der Ausstellung durchaus Arbeiten, wo ich auch dachte oder mir gar nicht so sicher war, ob das noch als Op-Art zum Beispiel funktioniert.
Mhm.
Beispielsweise von Kim Asendorf, die Monogrid-Arbeit. Weil das auf der anderen Seite kannst du ganz klar sagen, es ist eine Echtzeitanimation. Dann hat es aber diese Bezüge zu dem Moret-Effekt, zu diesem Flackern, diese Bewegung, die durch die Bewegung der Pixel entsteht.
Mhm.
Im Klassischen, bei der Op-Art, kommt das ja aber eher durch die Bewegung der BesucherInnen, dass durch den Perspektivwechsel diese Linien also so ein Flackern erzeugen. Und das ist natürlich die Frage, also inwiefern reicht jetzt das Flackern oder dieser Moiré-Effekt selbst aus, um es als Op-Art und damit auch als Teil der kinetischen Kunst zu betrachten, oder braucht es die BenutzerInnen-Interaktion?
Ja.
Also es öffnet auch so ein bisschen diesen Diskussionsraum tatsächlich. Ist es das noch? Und das finde ich dann aber auch spannend. Also ich war tatsächlich auch offen dafür, dass die Leute sich dann auch in den, bei Kim haben wir das so installiert, dass du in einen dunklen Raum gegangen bist und zwei große Projektionen hattest,
ja,
und dann komplett davon eingenommen wurdest und so, also in diese Pixel-Bilder so eingetaucht oder immersiert bist. Und eigentlich habe ich mich darauf gefreut, dass die Leute halt auch reingehen und sagen, nee, das ist ja einfach nur Animation. Warum ist das jetzt hier, warum wird das jetzt zur kinetischen Kunst gezählt?
Ja.
Oder wir hatten von Nicolas Sassoon zum Beispiel auch The Prophets, die Serie, daher, wo er Vulkangestein über Röhren mit LCD-Screens verbunden hat. Und dann Nicolas hat auch eine sehr pixelige Art und Weise, Bilder darzustellen. Und war auch eine sehr abstrakte Animation letztlich, die da auf dem Bildschirm zu sehen waren, die aber so ein bisschen an so ein magmatisches Innenleben von dem Vulkansgestein erinnerten. Aber auch da hast du ja eigentlich auch nur das bewegte Bild als Bewegung, und eigentlich ist es eine sehr abstrakte Dynamisierung von dem Objekt.
Ja.
Also gar nicht wieder durch die BenutzerInnen oder BesucherInnen, sondern durch die Animation selbst wird das starre Gestein in gewisser Art und Weise in Bewegung gesetzt. Und auch da kannst du natürlich sagen, so Teil der kinetischen Kunst ist ja eigentlich immer eine BesucherInnen-Interaktion oder eine NutzerInnen-Interaktion, wo ich als Besucher, Besucherin beispielsweise eine Skulptur in Bewegung versetze, indem ich sie anstoße oder irgendwelche Rädchen drehe und darüber, mhm, ne, fängt dann mechanisch irgendwas an, sich zu bewegen. Diese Momente haben wir in der Ausstellung jetzt von Evolving Kinetics auch gehabt, beispielsweise bei Banz und Bowinkel oder auch bei Robert Seidel, bei der Venierarbeit, wo du dann auch mit den dreidimensionalen Objekten interagieren konntest und sie verändern konntest.
Ja.
Und manchmal eben nicht. Und trotzdem gibt es aber diesen kinetischen Moment der Bewegung. Und genau, also diesen Diskussionsraum sollte es auch tatsächlich gezielt öffnen, um auch zu überlegen, wie gehen wir denn jetzt mit diesen neuen Kunstformen um und wo ordnen wir sie ein? Gleichzeitig war mir aber auch wichtig, eben weil wir noch vor vier wenigen Jahren tatsächlich viel davon in Frage gestellt haben, ob das überhaupt Kunst ist.
Mhm.
Ist das nicht so eine digitale Spielerei? Ist das nicht eigentlich ein Bildschirmschöner?
Ist das eigentlich ein Computerspiel?
Ja, genau. So, eigentlich ist es doch auch irgendwie Gaming, was aber auch nicht gut ist, weil ich weiß ja gar nicht, wen ich erschießen soll. Und dann finde ich es aber schon in diesem Kontext wichtig, auch klar zu machen, schaut mal, hier lassen sich ganz klare Traditionen der Kunst auch wieder aufführen. Ob das jetzt irgendwie Immersion ist, ob das jetzt die Skulptur ist, die Performance, was auch immer.
Mhm.
Da gibt es ja zahlreiche Beispiele für. Und das finde ich aber wichtig. Und darüber schaffst du ja auch eine Relevanz der Arbeiten. Und vor allem eben auch dann wieder eine Auseinandersetzung, wo du halt den Raum für das Digitale, für die breite Masse, oder für das, die breite Masse klingt immer falsch, für das breite Publikum.
Ein größeres Publikum. Ja.
Genau, öffnest und irgendwie zugänglich machst und gar nicht im lehrenden Sinne, sondern einfach, die Meinung kann ja da total variieren.
Ja.
Also da will ich niemandem vorschreiben, was er zu denken hat. Aber zumindest sich das anzugucken und sich darüber Gedanken zu machen, zu überlegen, ist das für mich jetzt noch Kunst? Ist es für mich Op-Art? Ist es für mich kinetische Kunst? Wenn es das nicht ist, was ist es denn aber dann? Weil irgendwie was Künstlerisches kann man ja schon erkennen.
Mhm. Willst du sagen, dass durch die digitale Kunst, sag ich mal, die älteren Gattungsgrenzen, also wo man noch ganz klar Unterschiede hat zwischen Skulptur und Malerei, die sich ja sowieso schon im 20., Ende des 20., Anfang des 21. Jahrhunderts verwischt haben, dass es aber durch Digitalität noch mal stärker sozusagen miteinander verbunden wird? Oder noch stärker die Grenzen verwischen zueinander?
Irgendwie schon, ja. Weil du technisch ganz andere Möglichkeiten hast. Also wenn wir jetzt mal an den virtuellen Raum denken, ob er jetzt irgendwie auf Mozilla Hubs ist oder einfach losgelöst als Teil des Metaverse existiert oder eben auch nur als einzelne Anwendung. Das bringt dir einen komplett neuen Raum, der dir jetzt auf die physischen Gesetzmäßigkeiten hin gar keine Grenzen mehr gibt. Du hast halt keine Schwerkraft mehr.
Ja.
Du hast keine Begrenzung des Raums mehr. Die Skulptur kann, oder auch Performance, was auch immer, die Dimensionen können total variieren. Die Art und Weise, wie du Skulptur denkst und wie du sie erzeugst oder baust, ist ja komplett frei. Und ich glaube schon, dass darüber eben auch wieder, ja, sich Sachen einfach öffnen und darüber diese Mischform klingt irgendwie auch nicht gut. Ich benutze gerade immer gerne Hybrid, weil das so beide Seiten so zusammenbringt.
Und was Neues ist aber trotzdem.
Genau, ja. Also doch irgendwie eine eigene Kunstform und dann sind wir halt bei der digitalen Kunst, worunter das dann zu zählen ist. Aber es hat auf jeden Fall nochmal darüber hat sich das Potenzial geöffnet, so diese ganzen Sachen, die wir kennen, diese ganzen Traditionen, diese ganzen Mechanismen oder Arbeitsweisen einfach nochmal ganz neu zu denken. Und du siehst ja auch gerade bei den Leuten, die jetzt schon länger im Business sind, beispielsweise Bans und Bowinkel kommen ja ursprünglich aus der Malerei, Patricia Detmering auch. Mhm. Also viele kommen ja tatsächlich eher aus den klassischen Künsten, wie Bildhauerei und so weiter.
Bedienen sich dann auch deswegen natürlich Begrifflichkeiten zum Beispiel,
die aus
diesem Kontext stammen.
Und das ist ja auch wichtig, ne? Ja. Also weil das ist ja auch in gewisser Weise eine Essenz dessen, was das Werk ja auch ausmacht oder wo so ein Grundgedanke herkommt oder ein künstlerischer Ansatz herkommt. Aber das ist, und ich glaube, das wird auch nochmal spannend, wo es jetzt eben diese Studiengänge gibt, wo man ganz klar digitale Medien studiert oder was auch immer. Beispielsweise in Darmstadt, wo ich ja auch unterrichte, Expanded Realities, also wo es dann jetzt auch wirklich Studiengänge gibt, die sich damit auseinandersetzen, wie neue Technologien künstlerisch verwendet werden oder angewendet werden können.
Die Klasse von Carsten Nicolai an der HFBK
oder
die Medienklasse, ich glaube New Media Art heißt die, von Finito Steyr hier in Berlin.
Genau.
Also das schießt ja wirklich aus dem Boden.
Genau, und da wird jetzt auch nochmal spannend sein, zu gucken, was das für Kunst wird, die dabei rauskommt, wenn du halt nicht mehr dieses klassische, klassische Ausbildung in dem Sinne hast, sondern da gleich von null an in die neue Medien eintauchst.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass darüber nochmal ganz andere Experiences oder Werke entstehen werden.
Ja, klar.
Einfach weil ein ganz anderes Grundverständnis da ist, ne? Und auch weil der Startpunkt ein ganz anderer war. Ich glaube, das wird nochmal sehr interessant werden in der Entwicklung.
Ja. Ich glaube, warum ich auch so ein großes Interesse oder ein persönliches Interesse einfach an diesen Begrifflichkeiten habe und daran dann eine Ordnung reinzubringen, ist, weil ich mich selber mal wieder erwische. Du wirst es wahrscheinlich auch bestätigen können oder vielleicht bestätigen können, aber wenn man auch gerade so Texte schreibt oder wenn man, ob das jetzt kuratorische Texte sind, Ausstellungstexte oder über irgendetwas schreibt, ja, also im Zusammenhang mit einer Publikation oder sowas und dann genau an diese Grenzen stößt und dann schreibt man, lese ich selber irgendwie so Wortformulierungen von mir wie eine installative Skulptur oder eine skulpturale Installation, wo ich dann, also eine Seite, eine Hälfte von mir denkt, oh Gott, also, was soll das denn jetzt sein? Also es ist eine stille Musik, so ist im Prinzip
total
der Zusammenhang. Ja. Ne? Oder ein farbloses Bild.
Und manchmal denkst du, mir fällt gerade keine ein, aber manchmal gibt es so Formulierungen, die ich persönlich total feiere, weil sie das auf den Punkt bringen, was da passiert. Wenn du das aber jemandem gibst, der keine Ahnung davon hat, was du gerade gesehen hast, dann denkt er sich so, okay, keine Ahnung.
So ein Abstraktionsgrad, dass man, wenn man das Wissen hat und irgendwie den Kontext kennt, dann denkt man so, boah, on point.
Genau, mega.
Aber ohne.
Aber dann, Niedrigschwelligkeit ist ja jetzt auch ein sehr wichtiges Schlagwort. Auch für die ganzen Institutionen und überhaupt auch für uns, was zur Vermittlung angeht. Oder für mich gerade auch als Kuratorin. Kannst du nicht bringen.
Ist leider so.
Ist
leider so. Wenn du halt im institutionellen auch Kontext, ernst genommen werden möchtest, kannst du nicht schreiben, ist geile Animation, bum bum.
Und das war auch zum Beispiel jetzt bei der Ausstellung in Gelsenkirchen ganz wichtig, wenn wir natürlich irgendwie Texte abgestimmt haben und darüber gesprochen haben und uns inhaltlich auch ausgetauscht haben. Und dann gab es einen Punkt, wo sie dann immer wieder diese Abgrenzung zwischen real und nicht real gemacht haben. Und ich sagen musste, nee.
Also, so fangen wir hier gar nicht an.
Genau. Also das geht halt nicht, weil, also ich verstehe schon, woher das kommt. Und ich habe das tatsächlich vor 4 Jahren habe ich das auch noch gemacht, diese Unterscheidung so vorgenommen. Würde ich jetzt heute auch nicht mehr machen. Ne? Also für mich geht es dann eher um materiell, immateriell, physisch, analog, digital, so solche Geschichten. Oder eben virtuell. Und du musst es aber klären und du musst es greifbar machen. Und ich finde es dann aber auch trotzdem wichtig, dann auf gewisse Grundsätze zu bestehen. Mhm. Also wie es wirkt, wie diese Unterscheidung zwischen real und nicht real. So, die möchte ich nicht haben, weil sie falsch ist. Weil das Digitale oder das Virtuelle das ist ja auch real. So. Und wenn ich jetzt aber anfange, den Leuten erstmal sowas zu erklären, wie das wirklich real ist, ist es aber gar nicht, ja, dann baue ich eine falsche Basis auf. Ja. So, ne? Dann kann ich halt nicht erwarten, dass ein Jahr später komme ich dann und sage so, nee, ist ja real.
Ja, ja.
Ist halt nur immateriell. So. Und ich, deshalb glaube ich, ist es schon wichtig, gewisse Grundsätze darauf zu bestehen und die auch entsprechend zu vermitteln. Aber natürlich kannst du die auch in einer einfachen Sprache irgendwie zugänglich machen. Ne? Dass ja. du sagst, du denkst, du kannst es anfassen, aber das kannst du gar nicht. So, weil
ja.
besteht nur auf dem, oder existiert nur auf dem Bildschirm.
Ich möchte noch einen anderen Funken reinspreuen, mhm. beziehungsweise eine Idee, über die ich mir Gedanken gemacht habe, nämlich im Zusammenhang mit Digitalisierung auch, ich sag mal, als Überbegriff für andere Prozesse.
Mhm.
Weil wir sprechen jetzt gerade viel über digitale Kunst und das ist ja eigentlich auch das, was für uns am interessantesten ist in dem Zusammenhang. Aber tatsächlich passiert ja Digitalisierung auch mit einer rein funktionellen Absicht. Also mhm. Museen digitalisieren sich auch. Also das ist ja in den letzten, ich sag mal, letzten 10, 15 Jahren war das ja das Buzzword sozusagen ja. in jedem Bereich sowieso. Während
Corona sowieso.
Während Corona ja, sowieso ja. nochmal. Und aber generell, ich sag mal, auch in der Museumspraxis, weil ne, das ist ja auch angefangen zu studieren, so das, da kennt man es ja. Also jedes technische Museum, jedes archäologische yeah. Museum, jedes Naturkunde, naturhistorisches.
Die ganzen Datenbanken.
Alles.
Yeah.
Also da muss jedes einzelne Stück, yeah. jedes Objekt muss digitalisiert werden. Yeah. Worüber sprechen wir da? Das wird halt 3D gescannt. Dann wird es irgendwie, ich sag mal, in irgendeiner Bibliografie da aufgenommen. Mhm. Es gibt irgendeine Form von Archivierung. So, dann gibt es dann halt die Möglichkeit bei manchen Museen, da kannst du dir die Objekte auch sogar angucken.
Stimmt, ja.
Dann gibt es manchmal nur Fotos, manchmal gibt es ganze 3D-Modelle. Yeah. Und ich bin gespannt, ob es irgendwann, also wir haben damals im Zusammenhang mit dem Lichtkunstmuseum darüber gesprochen, mhm. tatsächlich. Wo es auch darum geht, was heißt denn eigentlich Digitalisierung für sowas wie das Lichtkunstmuseum?
Ja,
also, ne, der, ja. das ist ja also so eine Licht wie von James Turrell oder eine Licht ja, von ja. Olafur Eliasson. Das ist natürlich in der Realität, jetzt sieht man natürlich die Gänsefüßchen nicht, die ich mache. Aber,
er hat sie gemacht.
Also in einem physischen Raum, in einem analogen, da ist es ja total unmittelbar, ne, die Experience. Aber wie kann sich das übersetzen in einem virtuellen Raum?
Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es das muss, weißt du? Also ich finde, und das ist, ich werde auch öfters auf Panels eingeladen, wo es dann um das Potenzial von Virtual Reality zum Beispiel geht. Auch in Kontexten, die so gar nicht meinen entsprechen, also wo es gar nicht um Kunst geht, sondern, weiß nicht, wo es um Film machen geht oder irgendwelche anderen Kontexte, Bereiche. Und da ist dann auch öfters die Frage, gerade wenn der Kreis aus Leuten besteht, die noch nicht so wirklich den Erfahrungsschatz damit so sammeln konnten oder die prinzipiell auch noch nicht so viel in VR unterwegs waren, was muss ich denn tun, um VR zu machen? Und das ist halt meine Antwort in der Regel, das ist die falsche Frage. Die Frage ist, warum was willst du VR? Machen, ne? Warum willst du VR benutzen?
Ja.
Also, the medium is the message. Ganz simpel. Nur weil jetzt VR irgendwie an Präsenz wieder gewonnen hat, wir mehr darüber diskutieren und natürlich irgendwie eine spannende Kunstform ist, die zumindest so im großen oder in der breiten Masse jetzt irgendwie so, also warum ich das so komisch sage, ist, VR hat natürlich auch schon eine Geschichte, ne? Ja. Also wenn wir an Evan Stassen denken, 1969 sein Damoklesschwert, da das erste Headset, was dann auch zu AR-Anwendungen fähig war und VR auch gezeigt hat. So, also deshalb bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig, aber jetzt im Mainstream hast du jetzt halt so seit den, lass mal 5 Jahre ungefähr sagen, gerade jetzt mit der Oculus, als die dann rausgekommen als erstes, hat das wieder eine Präsenz bekommen und jetzt wirkt das so ein bisschen wie aus Zauberhand, kommt dann diese VR-Magie und alle machen sie und irgendwie ist das ein spannender Zug, wo wir alle aufspringen wollen, aber so richtig wissen wir das nicht. Und das ist halt einfach der falsche Ansatz zu sagen, okay, alle machen das jetzt und irgendwie ist cool und irgendwie generiert das ja auch ganz viele BesucherInnen, lass mal machen. Sondern die Frage ist, was bringt dir das Medium als Mehrwert für deine künstlerische Arbeit? Ob das jetzt Film ist, ob das Performance ist, Tanz, Theater, das ist ja total bereichsübergreifend.
Ja.
Und das ist vielmehr die Frage, also warum willst du VR machen? So.
Ja.
Und dementsprechend... jetzt habe ich voll die Frage vergessen.
Nee, aber ich finde die tatsächlich, also du hast es sozusagen auch auf die künstlerische Perspektive angewandt. Und ich glaube, dass das aber die entscheidende Frage ist, die sich auch Institutionen mehr stellen sollten.
Genau, also, ach ja, wir waren mal der Lichtinstallateur.
Genau.
Und ich glaube, genau, so, und das, ich meine, da geht es halt um Dokumentation, ne?
Genau.
Und das ist halt was anderes.
Ja, aber das ist halt das Problem, sag ich mal, aus so einem Professional-Kontext, aus einem institutionellen Kontext, den ich zum Beispiel auch persönlich kenne, ohne jetzt Beispiele konkrete zu nennen, aber wo halt natürlich, ich sag mal, du hast das Department Marketing, das ist einfach, wie bringen wir möglichst viele Leute in die Ausstellung, wie kriegen wir Leute, junge Menschen, wir müssen junge Menschen ins Museum holen. Dann hast du natürlich Department irgendwie Kuratierung oder Direktor am besten, und am besten noch der Direktor oder die Direktorin, die selbst kuratiert. die natürlich, ne, die Personen haben dann eine ganz andere Absicht, da geht es dann irgendwie um große intellektuelle Herausforderungen, denen man sich stellt, die Ersten sein, die irgendeine geile Theorie aufgestellt haben oder was auch immer. Da fängt es schon an bei der Marketingabteilung, die Hüte zu brennen. Oh Gott, wie kriegen wir denn den Theorie-Gefasel? Wie kriegen wir das cool verkauft? Ja. Und dann hast du die Leute, die, sag ich mal, im Archiv arbeiten oder in der, wie sagt man, der, nicht Renovierung, mein Gott.
Im Depot,
genau. Ja. Und jetzt fällt mir der Begriff wieder, aber Gemälde, wenn man sie auffrischt oder wenn...
Restauration.
Genau, also du hast dann die Restauratorinnen noch, dann hast du halt irgendwie Leute im Depot, im Archiv, die dann natürlich ganz anderen Aufgaben nachgehen und alle sprechen aber gemeinsam dann als Stimme von Digitalisierung. Ja. Und man fragt sich, ja, was heißt das denn jetzt? Heißt Digitalisierung, dass ihr irgendwie eine geile Werbekampagne fahrt auf Instagram? Oder heißt Digitalisierung für euch, dass ihr eure gesamte Sammlung jetzt einmal archiviert habt digital? Yeah, yeah. Oder heißt Digitalisierung, dass ihr wirklich in digitalen Raum vorbrechen wollt? Und ich glaube, da muss es einfach auch von den Institutionen eine klare Haltung und Stimme geben und eine Idee vor allem.
Genau, und vor allem, das merke ich halt auch immer wieder, sie müssen sich halt damit auseinandersetzen. Also das ist halt nach wie vor immer noch eine ganz große Berührungsangst.
Ja.
Eine fehlende Offenheit aufgrund dieses Unbekannten. Was irgendwie, naja, manchmal wirkt es ja schon so, dass man denkt, okay,
Leute, Neuland.
Ja, schon. Aber das, ne, also auf verschiedenen Ebenen, ob wir jetzt über Archivierung sprechen, über Marketing, keine Ahnung was. Also, ich glaube, so prinzipiell müssen wir verstehen. Und ich merke das jetzt vor allem im Hinblick auf die Ausstellungen, die gemacht werden. Gerade auch wenn wir Online-Ausstellungen machen, und das war ja während Corona auch eine sehr prominente Diskussion. So, ne? Also brauchen wir die Museen noch, wenn wir jetzt ja eine Online-Ausstellung machen? Wo wir halt von Pietro Space ganz grundsätzlich sagen, darum geht es gar nicht. Ja. Also Institutionen hat es immer gegeben und die wird es auch weiterhin geben.
Die haben auch eine andere Aufgabe.
Und wir haben es auch während Corona gemerkt. Also das Physische ist doch irgendwie, wie sehr freuen wir uns jetzt, dass wir diesen Podcast nicht über Zoom machen, sondern dass wir jetzt hier bei mir sitzen, am Tisch uns gegenüber sitzen und alles irgendwie richtig wahrnehmen und fühlen. Aber es geht doch darum, irgendwie die technischen Möglichkeiten zu nutzen und aus beiden Welten im Prinzip das beste Potenzial rauszunehmen und das für die BesucherInnen in irgendeiner Form zu verwerten, ob das jetzt Online-Ausstellungen sind. Und das ist zum Beispiel Evolving Kinetics, um eben auch das Potenzial neuer Technologien und beziehungsweise auch von Web 3.0 beziehungsweise dem Internet, um das ganz rudimentär auszudrücken.
Ja.
Also weiß ich nicht, ich habe die Möglichkeit, diese Ausstellung, die einzelnen künstlerischen Arbeiten weltweit zugänglich zu machen. So, also ich bin halt nicht nur an Gelsenkirchen als Handlungsraum gebunden und an irgendwelchen Öffnungszeiten und an irgendwelchen baulichen Beschränkungen, sondern ich kann den Raum ja so anlegen, wie ich es möchte. Natürlich gibt es jetzt in dem Fall, weil wir einfach dieses physische Pendant haben, gibt es ganz viele Referenzen, beispielsweise wie die Arbeiten online auf dem Plateau angeordnet sind, spiegelt so ein bisschen den Grundriss des Hauses wieder, der alten Villa im Kunstmuseum. Und gleichzeitig kann ich aber Leute darüber erreichen und kann diese ausgestellten Positionen zeigen für Leute, die halt nicht im Pott sind. Sondern die sich gerade in New York irgendwie bewegen und sagen, ey, würde ich aber gerne mal sehen, was sind das für Arbeiten, ich würde gerne mehr erfahren. Ja, hier bitte, da ist der Link, guck mal. Jetzt in dem Fall ist es auch cool, weil wir die Ausstellung auf Common Garden gemacht haben, was Constant Dulat ja, ich glaube sogar während Corona hat er diese Plattform gebaut. Und was da ganz schön ist, ist, dass es so eine interaktive Plattform ist. Sprich, wenn zwei NutzerInnen zur gleichen Zeit auf dem Plateau oder auf der Plattform sich bewegen, dann siehst du, du hast oben links immer so eine Art Map, wo du die einzelnen Positionen siehst. Und dann aber auch dich selber als Punkt, wo du dich selber verorten kannst, dass du weißt, manchmal gibt es ja auch so Flächen, da siehst du gerade nichts, weil du dich komplett frei auf dieser Fläche bewegen kannst. Also nicht klassisch runterscrollst, sondern wirklich auch nach links, rechts, oben, unten gehen kannst. Dann gibt's, du siehst die anderen NutzerInnen als kleine Punkte repräsentiert.
Ja.
Und dann aber, wenn du beieinander bist, dann siehst du so kleine Eier rumwandern. Und wenn diese beiden Eier, ich glaube, er hat das sogar während Ostern gemacht und deshalb waren das damals Ostereier. Also zumindest habe ich die Geschichte gehört, nicht von ihm, sondern von jemand anderem. Deshalb unter Vorbehalt, aber süße Story. Auf jeden Fall, wenn diese zwei Eier dann dicht beieinander sind, dann bildet sich so eine Bubble drumherum. Und du kannst, dann öffnet sich die Kamera und du kannst miteinander sprechen.
Oh, wow.
Und das ist halt mega, weil du dann im Prinzip gemeinsam durch diese Online-Ausstellung gehen kannst und dich da auch austauschen kannst. Und wir haben so zum Beispiel auch den Artist Talk mit Rosa Menkmann und Niklas Sassoon gemacht.
Ja.
Weil beide nicht in Deutschland oder nicht so schnell herkommen konnten. Das ist ja sehr aufwendig und toll gewesen wäre.
Ja.
Und dann natürlich auch irgendwie die Plattform entsprechend nutzen wollten. Genau. Und ja, um solche Sachen geht es, ne? Also dieses Internet oder diese neuen Technologien eben nicht nur als Informationsplattform zu verstehen, sondern mal weiterzudenken und den Raum zu öffnen und sich halt nicht davon in diesen institutionellen Strukturen bedroht zu fühlen.
Ja.
So. Und das dann aber auch auf diesen internen Wegen. Also es fängt ja schon an, wie Daten übermittelt werden, wie kompliziert das manchmal wegen datenschutzrechtlichen Gründen ist. Da kannst du halt nicht über Google Docs mal irgendwie kurz was rüberschicken oder über WeTransfer. Nee, das muss dann, weil die Stadt erlaubt das nicht, deshalb müssen wir das so und so machen. Also damit fängt es ja auch schon an, ne? Wie kompliziert das manchmal aufgrund dieser Strukturen ja schon ist. Allein die Kommunikation.
Und aber genau, also große Erleichterung sozusagen aus einer anderen Möglichkeitsperspektive. Also weil du es gerade erwähnt hast, du musst dann nicht die Leute, die alle an der Ausstellung beteiligt sind, irgendwo einfliegen.
Ja.
Das heißt, du hast auch eine ökologische und eine ökonomische Nachhaltigkeit. Dann hast du die Internationalisierbarkeit von so einer Ausstellung. Also dieses einfach mal einen Link rumschicken, das ist das Beste auf dem Planeten.
Ja,
du sagst, ich habe eine Ausstellung gemacht. Ah, cool, ja, nee, schaffe ich leider nicht.
Ja.
Doch, schaffst du. Ich schicke dir einfach mal kurz einen Link rüber. Nimm dir irgendwann 10, 15 Minuten Zeit. Also auch
alles, was wir brauchen, ist ein Beamer.
Alles.
Und die Arbeit steht.
Genau. Also das ist schon mal so ein
anderer
Aspekt.
Das
und wenn wir jetzt wirklich über Ausstellungen sprechen, die wirklich nur im virtuellen Raum stattfinden, auch nochmal einfach ein großer Kostenaspekt. Also wenn du nicht erst Bilder drucken musst, so die stehen jetzt zum Beispiel Banz und Bowinkel da die Fine Art Prints, ne, dann hast du da noch einen Rahmen dazu, dann muss das transportiert werden, dann muss es versichert werden. Dann hast du, das ist dann nur eine Position.
Ja.
So. Dann die ganze Logistik, alles zu bauen, alles zu konstruieren und dann hast du natürlich noch die Zeit und die Mühe von den Künstlerinnen.
Ja.
Also ich erlebe das jetzt zum Beispiel gerade bei der Vorbereitung einer virtuellen Ausstellung, das ist ja also Drag and Drop. Teilweise. Ja. Dann sagst du, ich brauche von euch das und das und das. Kriegst du einmal durchgeschickt.
So, da hast du dann andere Probleme. Ne? Dann gibt es irgendwelche Probleme mit, das ist nicht kompatibel, wir brauchen das in einem anderen Format, das Format ist zu hoch auflösen, wir brauchen das kleine.
Ja.
Also
es gibt
also,
andere.
Genau, es gibt andere Probleme. Ich sage das nur, weil das dann auch manchmal zu einfach klingt.
Genau,
weil Online-Ausstellungen halt. Genau. Also auf jeden Fall hast du recht mit dem, was du sagst. Du hast halt keine Transportkosten mehr. Willst du das was?
Nee, ich kann mir so einen Schluck rüber
schicken. Du hast halt keine Transporte mehr. Aber selbst auch wenn wir jetzt digitale Kunst im physischen Raum ausstellen, und in der Regel gibt's, das ist ja auch das Tolle an der digitalen Kunst, dass diese Werke halt eine flexible Form haben, ganz oft ortsspezifisch installiert werden. Und auch wenn du natürlich physische Objekte vor Ort hast, kannst du die halt vor Ort dort besorgen. Das spricht die ganze Transport, was du gerade meintest, fällt halt weg. Aber das Werk oder die Arbeit als Anlage bringe ich halt auf einen USB-Stick mit. So.
Ja.
Absolut.
Ja.
Und jetzt im Online-Raum schicken mir die Künstler in die Arbeit eben per E-Mail. Und dann so. Aber nichtsdestotrotz gibt es dann halt andere Probleme, dass die Plattform, Mozilla Hub zum Beispiel, dann stark begrenzt sind, was die Anzahl der Polygone angeht. Damit wenigstens irgendwie ein paar Leute reinkommen und der Raum nicht sofort nach fünf Hanseln irgendwie zusammenbricht, sondern dann vielleicht doch mal 20 Leute oder 30 sogar reinkommen.
Ja.
Und das finde ich dann aber auch schon wieder total wichtig, also so nervig das dann ist, weil ich dann darüber zum Beispiel auch merke, und das ist eigentlich aber auch im physischen Raum, wenn wir aufbauen so, dass ich komme zumindest einmal bei einem Ausstellungsaufbau an den Punkt, wo man sich denkt, warum? So. Lass doch nächstes Mal einfach Fotos an die Wand hängen. Wirklich. Nagel rein, Bild ran, fertig.
Also, der Satz, lass doch nächstes Mal. Das ist auch ein wirklich geflügelter Satz. Lass doch nächstes Mal.
Wir hatten mal im Rahmen vom MKV hatten wir mal einmal eine Ausstellung. richtig gut vorbereitet. Im Sinne von, dass wir Szenarien vorab durchgespielt haben und dann schon Ersatzkabel hatten und irgendwie, keine Ahnung, ne, verschiedene Probleme. Am Ende hat uns ein Netzwerkstärker, der nicht gewinkelt war, 3 Tage lang beschäftigt. Weil sie nicht, weil, weiß nicht, weil diesen ganzen Läden, um jetzt keine Namen konkret zu nennen, gab's nicht.
Ja.
Und das, also wo du denkst, es kann doch nicht wahr sein, dass sie jetzt, dass uns jetzt so ein dämlicher Netzstecker da 3 Tage lang beschäftigt. Und da dafür der andere Rest aber einwandfrei läuft.
Ja.
So, also das ist so lustig. Und manchmal denkst du, nee, komm, ist ja total simpel. Und dann gibt es irgendwelche Softwareprobleme. Und du denkst, auf einmal ist das nicht mehr kompatibel. Dann gab es irgendein Update. Wir hatten das bei einer Brille. Das war richtig absurd. Das war, genau. Die Grafikkarte hat, oder wir mussten die Grafikkarte zurücksetzen von der Brille. Dann einen Teil davon mit einem anderen Programm irgendwie ergänzen. Oder ersetzen vielmehr. Okay. Und dann hat es funktioniert. Bis du aber auf diese Idee kommst, also weiß ich nicht, du probierst ja die ganze Zeit aus, ne? Dann recherchierst du im Internet, welche Lösungspfade es so gibt. Also dafür hast du dann irgendwie anderen Spaß. Was ich aber wirklich sehr schätze an diesen Herausforderungen, die natürlich in dem Moment denkst du dir so nie wieder, ey.
Ja.
Aber ich merke, dass ich darüber Technologie verstehe. So, du eignest dir den ganzen Schlüssel halt an.
Mhm.
Und auch wenn, also nicht, dass ich jetzt irgendwie der Experte da jetzt bin, weil ich habe einen Grundschatz an Wissen, ich habe einen Erfahrungsschatz sammeln können und merke dann halt auch, und das hilft mir dann auch im Hinblick auf diese ganzen Diskussionen, ob die KI jetzt irgendwie alles übernehmen wird und wie jetzt der Mensch in der Zukunft aussieht, dass ich mir denke, Leute, wie oft müssen wir unser Handy neu starten? So, also jetzt mal ganz ehrlich, also ich kann mir das alles gut vorstellen, diese ganzen Zukunftsvisionen, die da so besprochen werden, dass die durchaus Realität werden. Aber an dem Punkt sind wir auch noch nicht. Also zumindest nicht im Mainstream. Was die kleinen Studios und Startups und wie sie nicht alle heißen, da im Silicon Valley machen, keine Ahnung. Und das wird alles top sein und das, ja, ohne Frage. Also das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wenn man jetzt mal faktisch guckt, so.
Na.
Was geht, denke ich so, ja, komm.
Es dauert, also, bis wir in der Matrix sind.
Ja, genau. Also das, da können wir, lasst uns erstmal so grundlegend darüber sprechen, bevor wir irgendwie das größte unglückliche Szenario irgendwie ausmalen.
Ja.
Und was die Zeit nutzen, um uns die Medien genauer anzugucken, um zu verstehen, wie sie funktionieren. Und dann können wir mal gucken, was wir wollen und was wir nicht wollen.
Ja.
Aber nicht gleich irgendwie diese Panik machen. So, ne?
Nochmal auf den Zusammenhang zwischen, ich sag mal, funktioneller Digitalisierung oder funktioneller Digitalität und Digitalität als Forschungsfeld im Sinne von, ne, da wird irgendwie was Neues erprobt, was Neues ausexperimentiert. Hast du denn das Gefühl, dass diese beiden Dinge sich gegenseitig eher befruchten oder eher teilweise im Weg stehen?
Du meinst insofern, das Strukturelle dann das kreative, freie irgendwie blockieren.
Genau. Also ganz banales Beispiel. Du stellst einen Antrag zum Digitalisierungsvorhaben und gehst damit dann halt an ein Museum und sagst, ich möchte, dass das Museum mehr digitale Kultur betreibt. Ja. Und das Museum sagt, boah, Hammer, klar. Versteht aber darunter eigentlich, eine geile neue Marketingkampagne. Und am besten dann, keine Ahnung, das ganze Depot einmal archiviert, digital.
Ich glaube, ich sehe das sehr, also es ist in den Arbeitsprozessen ist es halt hinterlegt, dass halt gewisse Sachen, was ich vorhin erzählte, ne, dass manchmal kannst du dann halt eine Datei nicht einfach mal über WeTransfer schicken, sondern es ist dann kompliziert, weiß ich nicht, über irgendwelche, oder es fängt ja auch schon damit an.
Google auf gar keinen Fall.
Ja, genau. Ist ja auch okay so, ne, aber dann brauchen wir ein Äquivalent, was genauso zugänglich ist und einfach ist, so. Also weil der andere Schlüssel ganz oft eben nicht einfach ist und man dann irgendwelche 1000 Programme nochmal runterladen muss, um das irgendwie
zu... Kurier vorbeischicken, der den USB-Stick bringt.
Ja, genau, tatsächlich. Es ist ja, oder ich muss ja auch immer wieder lachen, wenn es dann heißt, es ist zum Glück nicht mehr häufig so, aber letztens, ich weiß gar nicht, wo das war, letztens hatte ich es wieder gelesen für eine Bewerbung, die Unterlagen müssen postalisch eingereicht werden. Wo ich mir denke, okay, euer Thema ist Digitalität und dann heißt es aber auch hier, ausschlaggebend ist der Poststempel. Also Leute, merkt ihr selber, ne?
Ja.
Also nichts gegen die Post so, aber das ist doch irgendwie überhaupt nicht zeitgemäß.
Ja.
Kann doch nicht euer Ernst sein.
Die Einreichung nur per Post. Abgelehnt. Sie haben es per Mail geschickt.
Solche Sachen empfinde ich dann schon irgendwie für hinderlich. Ich glaube, prinzipiell sind das aber einfach zwei verschiedene Paar Schuhe, die natürlich irgendwie jeweils einen Rahmen schaffen, worüber das andere dann jeweils existieren oder funktionieren kann. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne eine digitale Ausstellung machen, dann werden die ja nicht sagen, ja, weiß ich gar nicht, wie wir das digital archivieren sollen. Also das ist ja auch noch nicht der Standard der meisten Museen. Und deshalb finde ich das auch zum Beispiel, was du vorhin meintest, diese unterschiedlichen Archivierungsgeschichten in den Museen, da hat sich ja auch noch gar kein richtiger Standard festgelegt. Ne? Also das wird dann auch noch mal ganz spannend werden. Auch die Rechtsabteilung, auch dazu mal ein kleiner Aufruf. Wir müssen digitale Kunst als Werke verstehen.
Ja.
Ich weiß, sie sind immateriell, ich weiß, man kann sie nicht anfassen, aber ja, es ist Kunst.
Ja.
Und das ist eine Leier. Da wird eine Datei geliehen.
Ja.
Auch ein ganz...
voll.
Ne? Also
letztens lachte noch jemand, als ich sprach über die Löschungsklausel in einem Nutzungsvertrag.
Super meinte, wichtig.
Ja, das Werk muss halt unmittelbar nach Ausstellungsende gelöscht werden. Ja. Und dieses, ja, unmittelbar nach Ausstellungsende. Nee. Wir können da nicht drüber lachen.
Ja, genau.
Das muss weg sein an dem Tag.
So, du lässt doch die Skulpturen, die du dir ausgeliehen hast von XY, ja auch nicht nochmal 2 Wochen länger stehen.
Eben. Ja, die war jetzt noch nicht losgeschickt. Die sieht einfach echt gut aus bei uns im Innenhof.
Das war jetzt nicht gestört.
Ja.
War das auch nicht so groß?
Sie haben doch noch eine zu Hause.
Ja, genau.
Sie haben doch dieselbe Skulptur zu Hause. Wieso sollen wir den jetzt zurückschicken?
Jetzt stress mal nicht so.
Ja. Okay, ich glaube, ich drücke hier immer mal wieder auf das Mikro drauf. Ich glaube, ich würde gerne noch auf das allerletzte Thema zu sprechen kommen, nämlich die NFTs, weil wir haben jetzt gerade, also wir haben über virtuelle Räume gesprochen, wir haben über virtuelle Ausstellungsräume auch, wo dann sozusagen digitale Kunst oder virtuelle Kunst wirklich nur in einem virtuellen Ort auch gezeigt wird. Wir haben über Hybride gesprochen, wo also digitale Kunst, virtuelle Kunst, welche Gattung und Genre man da auch jetzt drunter subsumieren möchte, in einem physischen Ort gezeigt werden, wie bei deiner Ausstellung bei den Evolving Kinetics. Und aber auch Versuche, sage ich mal, analoge Sachen in die digitale Welt zu übertragen. Also das haben wir jetzt so alles ein bisschen abgedeckt. Und da gibt es eben noch ein Phänomen, das also in den letzten Jahren einen ganz besonderen Trend erfahren hat. Ich gucke auch gerade zu Chris rüber, der uns ja das Audio Engineering macht und wir beide in diesen Trend reingetaucht sind, per Kopfsprung.
Ah, okay, ihr beide habt das so.
Genau, wir sind beide in die NFTs.
Ich sehe euphorische Gesichter. Überzeugt halt bis also, wow.
Mit Tausenden von Bored Apes und und wie hieß Azuka, nee, wie hieß denn nochmal das andere Projekt, was wir so toll fanden?
Divine Anarchy.
Ja genau, jetzt bewerben wir die nochmal. Divine Anarchy war natürlich ein tolles Projekt. Azuki war ein tolles Projekt. Nee, ist Spaß. Also wir sind da einfach komplett einmal reingetaucht in die NFT Collectibles, die aber eine große Schnittmenge mit der Kunst haben. Also es gibt Kunstwerke, die als NFTs, ich meine, Beeple ist sozusagen jetzt auch durchgekaut. Erstes großes NFT-Werk für 60 Millionen oder so, was das verkauft wurde, von Sotheby's. Und zwar, und das war ja, da hatte ja Wolfgang Ulrich in einer älteren Folge mal, wie ich finde, eine sehr interessante Erkenntnis formuliert. Er meinte, dass es wahrscheinlich gar nicht so passiert wäre, also diesen NFT-Kunst-Hype hätte es wahrscheinlich nicht gegeben, wenn Sotheby's nicht Beeple in der Kategorie zeitgenössische Kunst das war nämlich der Kniff, nämlich nicht in der Kategorie zeitgenössische Kunst, sondern in so einer Kategorie Malerei oder sowas.
Malerei.
Versteigert hat, genau.
Okay.
Und dadurch ist überhaupt, sag ich mal, diese Anerkennung, diese Wertpotenzierung, das ist krass, oder?
Also welche Macht dann Institutionen einfach auch haben, ne?
Das ist einfach
also, crazy.
Nur weil die das halt sagen, oder auch der Salvator Mundi, der damals, das ist ein ganz anderes Thema, aber der ist ja zum Beispiel unter zeitgenössischer Kunst verkauft worden in der Auktion.
Geil.
Also so, diese unsichtbare, subtile Macht. Und dann gab es eben ausgehend von Beeple plötzlich ganz viele Künstlerinnen.
Wobei, aber fing das nicht schon vorher so ein bisschen an? Ich glaube, Beeple war dann irgendwie, dann ging es richtig los, aber es gab schon vorher so einen Anstieg, wo du gemerkt hast, okay, so, damit werden wir uns jetzt mehr befassen. Das wird jetzt präsenter. Und Beeple war dann nochmal das richtige
Der Go-Kinne. Geldstempel wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ja. Ja, nee, du hast natürlich recht, also es hat sich vorher schon gehäuft, aber so, ich glaube so, dass wirklich so ein...
Da ist es dann auch wieder in den Mainstream reingekommen,
genau.
Ne?
Also das war die Explosion.
Die breite Masse.
Genau. Also ich glaube, an ein Jahr, anderthalb Jahre nach Beeple ist dann plötzlich zum Beispiel dieses Bored Ape-Projekt, was jetzt kein Kunstprojekt ist, das muss man ja auch nochmal ganz klar unterscheiden, sondern das ist halt so ein Collectibles-Community-Produkt und Projekt. Also ein Projekt eigentlich, was eben aus einer Community heraus entsteht. Und da sind jetzt nicht mal unbedingt Leute Künstlerinnen, aber oftmals sind dann Leute da irgendwie Grafikdesignerinnen, Gestalterinnen und so weiter und so fort. Und dann sind also Millionen von diesen Collectibles-Projekten aus dem Boden gestampft worden, viel Betrug dabei, viel Leute, die aufs Glatteis geführt wurden. Ich, Chris und ich, wir zählen uns selber dazu. Also da ist auf jeden Fall Geld in einen Erdboden versackt, das nicht mal, der nicht mal physisch ist. Und
aber dann ist ja nicht so schlimm.
Dann ist
es ja nicht real.
Ich hatte es ja auch nie in der Hand. Stimmt. So, wenn man erstmal so einen Goldbarren verliert, das ist was viel Schmerzhafteres, als wenn man da einfach Geld auf so eine virtuelle Wallet schickt. Also wirklich dieser ganze Gamification-Faktor daran. Und das aber sozusagen abgegrenzt eben von einer Kunst-NFT-Welt und Blase. Also es gibt genügend Künstlerinnen. Ich finde zum Beispiel.
Aber ehrlich gesagt frage ich mich, weil das jetzt gerade abgegrenzt ist. Ich weiß gar nicht, ob das in der Außenwahrnehmung noch so. Also ob das so klar ist, ne?
Eben nicht.
Genau, und das, ja.
Glaube ich nicht.
Ja, glaube ich nämlich auch nicht.
Glaube ich nicht. Und ich glaube, das ist auch eine, das hat auch der Kunst nicht gut getan in dem Moment. Also, dass es dann wirklich hieß, irgendwie diese Projekte, wo dann halt irgendwie irgendein Mitarbeiter, der halt mal 3D-Design bei Netflix gemacht hat oder bei Disney, setzt sich dann dahin, hat noch zwei andere Entrepreneurs dazu geholt und dann bringen die da halt irgendwie eine Serie raus und sagen, wir haben jetzt hier 16.000 Unique, alles Unikate, virtuelle Unikate und ihr könnt das jetzt kaufen für nur 1.000 Euro. Ja. Und ich so, okay.
Ja, genau. Das Lustige ist, in der Zeit kamen dann auch Freunde auf mich zu meinen, so, hey, du bist ja drin in der Szene, lass mal was machen. Also ich habe da so eine Idee, wir ordnen Pixel dann irgendwie so und so an und dann machen wir eine Serie draus. Ja. Und dann denkst du so, ja cool.
Ja, cool.
Lass machen.
Anscheinend bin ich drin.
Also erstens das, weil ich es ganz klar nicht bin.
Ja.
Aber es erzeugt halt wieder so ein Bild von der Kunst und von der digitalen Kunst im Speziellen, wo ich denke, schwierig, wirklich schwierig.
Total.
Auch dieser NFTA-Kunstbegriff bin ich auch hin und her gerissen. Also verändert sich gerade auch so ein bisschen die Meinung dazu, weil ich es inzwischen auch mehr dahingehend als Medium verstehe. Und wenn das Werk eben für die Blockchain gemacht ist, dann hat das für mich wieder einen anderen Wert. Aber das, was wir jetzt auch gerade während Corona und so gesehen haben, was ja dann einfach überall sichtbar war, waren für mich immer irgendwelche Repräsentanten von viel komplexeren Arbeiten, die aber das Werk als solches keineswegs vermitteln, sondern eher eine Referenz darstellen.
Ja.
Und da muss ich dann sagen, das wird dann der digitalen Kunst einfach nicht gerecht. So, ich nenne es jetzt einfach mal Medium NFT, ja auch sehr begrenzt ist in den Bildformaten beispielsweise, ne? Beziehungsweise auch in, hat ja auch schon wieder verschiedene Begrenzungen einfach. Deshalb bin ich, gehöre ich da ein bisschen zu den Kritikern und dann dieses vermeintlich innovative, weiß ich nicht. Also wenn ich ein physisches Werk kaufe, kriege ich auch ein Zertifikat. Das ist dann jetzt halt in dem Fall ein Papier. Beim NFT ist es dann halt digital. Ja, weiß ich jetzt nicht, wo da jetzt, also ja.
Ich finde, ein geiles Beispiel für ein gelungenes NFT-Kunstwerk, kann ich ganz klar sagen, ist eine Arbeit von Alicia Quade, die ich zum Beispiel richtig gut fand.
Ja.
Da hat sie ihren, das war auch in Verbindung mit der Ausstellung, die es in der Berlinischen Galerie gab, eine Zeit lang, und da hat sie ihren DNA-Code, also dieses, das sind jetzt vier Buchstaben, A, T, G, C, Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin, glaube ich, diese vier Buchstaben in Abfolge, sozusagen, also sie hat ihren gesamten DNA-Code aufgeschlüsselt, ist insgesamt entstanden, ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber so 16.000 DIN-A4-Seiten quasi, wo das dann halt auch in so einer Tastaturschrift, also man hat auch gesehen, es war sozusagen, es gab einen physischen Akt des Tastaturschreibens auf diese Blätter. Dann war die gesamte Wand der Berlinischen Galerie, dieser Innenraum, verklebt mit diesen Papieren. Und es sind auch noch Zettel übrig geblieben. Das heißt, da lagen dann auch Zettel einfach rum. Man konnte die sich mitnehmen. Und das gab es dann später, ein paar Wochen später oder ein bisschen zeitversetzt, gab es einen 24-Stunden-Drop. Da ist dieses Kunstwerk als NFT verkauft worden. Das heißt, man konnte dann, ich glaube, 16 Blätter oder sowas oder 24 Blätter, also eine bestimmte Anzahl X an Blättern, konnte man sich dann damit safen. Und
sie hast du dann noch bekommen?
Die hast du dann, also du hast das NFT bekommen und du hast aber auch die Datei bekommen. Das heißt, du kannst dir theoretisch die 16 Blätter auch selber
ausdrucken. Ach so, ausdrucken, okay.
Genau, also okay, das ist dann. Und wenn du es schick rahmst, dann sieht es auch tatsächlich, finde ich, ganz, ganz ansprechend aus. Und sie hat gesagt, dass die Absicht dieser Arbeit war, also mit der DNA sozusagen, mit der man sich ja auch in die physische Welt einschreibt. Yeah. Also wir hinterlassen alle Staubpartikel, wir hinterlassen irgendwie Rotz und Partikel und sonst irgendwas, der sich in der Luft verbreitet. Und das war ihr Versuch, sozusagen einen ersten Vorstoß zu wagen, ihre DNA auf der Blockchain zu verteilen. Also dass sozusagen jeder, der da jetzt in, was weiß ich, Japan, in Australien, in den USA, in Frankreich, sich da jetzt was gekauft hat, alle haben sozusagen ihren Beitrag geleistet, um Alicia Quades DNA auf der Blockchain zu verteilen. Yeah. Und das fand ich ganz, das fand ich ganz cool.
Ja, das ist konzeptuell stark. Aber dann sind wir halt genau bei dem, was ich meinte, wenn, also ähnlich wie bei der VR-Frage vorhin. So, die Frage ist halt, warum the medium is the message. Also es muss halt Sinn machen.
Ja.
Und nur weil wir jetzt gerade überall Sticker verteilt werden, muss ich jetzt nicht mein Kunstwerk auch noch als Sticker irgendwie reproduzieren und damit in die Stickerkiste werfen. Ja. Also so, so gemein das jetzt klingt, ne?
Aber ich finde total.
Ich will auch niemanden degradieren oder so, aber das, was du jetzt gerade von Alicia Quade erzählt hast, ist halt ein überzeugendes Konzept und das, das ist ja auch, so, auch weitaus komplexer und das reflektiert ja auch nochmal diese ganze Struktur. Deshalb würde ich gegen solche Arbeiten auch nie was sagen. Im Rahmen dieses Hypes einfach war meiner Meinung nach viel dabei, wo man dachte, okay, aber das und jetzt wird es ist insofern schwierig, weil einfach ein falsches Verständnis erzeugt wird und vermittelt wird. So, und da müssen wir halt dann wieder aufpassen. Und dann ist es dann, glaube ich, schon auch eine Aufgabe der ExpertInnen, egal ob sie jetzt aus der Kunstwissenschaft kommen oder nicht, aber schon auch irgendwie nochmal deutlich zu machen, okay, so.
Ja.
Guckt euch das nochmal genauer an, guckt mal, wie das funktioniert, also in den Kontext wieder. Ich hatte letztens jetzt mit Kim Asendorf auch einen Drop, NFT-Drop auf Feral File, wo er seine Arbeit Colors of Noise präsentiert hat, klingt jetzt komisch, gedroppt hat.
Gedroppt, ja, so sagt man.
Genau.
Ja. Das ist ja ein Drop.
Und das mal, also das ist eine Arbeit, die nicht ausschließlich dafür entstanden ist, weil das Konzept auch schon länger hat, aber das funktioniert für mich halt auf dieser Plattform einfach so. Und deshalb finde ich das dann auch schon wieder okay. Was ich da jetzt auch schön fand, dass du parallel dazu oder mit dem NFT-Kauf du auch eine Kassette erwerben konntest.
Ja.
Wo dann eben, also es geht um diese verschiedenen Spektren von Noise. Da gibt es jetzt keinen Lärm, klingt so bewertend, deshalb.
Genau. White Noise, Brown Noise.
Ja, genau, Noise genau. Und so. Diese unterschiedlichen Töne, Spektren von Noise. Genau, und die hast du eben auf der Kassette und das ist halt so eine schöne Verwebung auf verschiedenen Ebenen. Ne? Du hast irgendwie dieses haptische, dieses Gefühl der Kassette, die zumindest in unserer Generation noch so halbwegs vorhanden ist.
Ich weiß nicht,
wobei jetzt kommt gerade wieder die Kassette, also von daher werden das auch viele haben. Aber auch von der Akustik her passt das ja total, den Sound, das Noise mit der Kassette zu verbinden. Dann gleichzeitig aber auch diese digitale Übersetzung im Hinblick auf diese ganzen Optimierungsgeschichten sind ja auch voll auf diese Noise-Sachen ab, ne?
Ja.
Von wegen Konzentration steigern, hilft dir zu entspannen und jetzt, ne? Also wir
formen.
Ja, genau. Also was gerade gebraucht ist, gebraucht wird, wird dann irgendwie erzeugt. Und das ist ja gerade über diese ganzen Apps. Und dann sind wir wieder in diesem digitalen Bereich. Und da finde ich es dann auch schön. Also da bin ich auch einfach von der Idee und von der Umsetzung einfach auch überzeugt. Also ich will das jetzt per se gar nicht so verteufeln. Und was ich zum Beispiel auch wirklich gut finde, und das ist auch ein wichtiger Aspekt und auch eine Kritik an den Kunstmarkt, an den klassischen Kunstmarkt, diese Beteiligung der KünstlerInnen natürlich auch, ne? Gerade wenn wir Richtung Secondary Market gucken.
Voll.
Die halt jetzt bei den ganzen Malereisachen oder bei den physischen Sachen ganz klar nicht gegeben ist.
Das ist ein Spiel mit dem Glück.
Ja, genau. die jetzt aber natürlich mit der Blockchain beziehungsweise mit den Smart Contracts und so weiter.
Ja. Technisch einfach.
Genau.
Mit drin.
So, das ist ja super.
Ja.
Das finde ich toll. Aber also, dieser ganze Gras heraus, vermeintlich Innovationsgedanke, ja, naja.
Ja.
Geht so.
Und auch dieses Demokratisierungsversprechen.
Ja, komm,
ist halt Quatsch. Auch.
Ja, ne? Guck dir nochmal an. Also wer hat denn, also wirklich, wer hat denn die Gewinne gemacht?
Absolut, absolut. Also ich finde
auch,
ich finde trotzdem, dass dieses Demokratisierungsversprechen nicht tot ist. Ne?
Nee.
Also ich finde trotzdem die Idee sozusagen, wir beteiligen Leute mehr, also man kann irgendwie Teil von so einem Sammelprojekt werden.
Ja.
Ne? Das ist ja, um wieder sozusagen den Bogen zum Wolfgang Ulrich rüberzuschlagen, aber dieses Autonomiegedanke, der da vorbei ist, sondern es geht wirklich mehr um so Community-Bildern.
Genau.
Also du hast um einen Künstler meinetwegen oder auch um ein Kunstwerk herum, bildet sich einfach auch der Wunsch daran, ich sag mal, finanziell niedrigschwellig beteiligt zu sein. Also das kannst du in allen möglichen anderen Collectible-Versionen auch.
Ja.
Und ganz im Museumsshop. Alleine geh mal in einen Museumsshop. Dann hast du irgendwie einen Kugelschreiber, wo halt ein Klimt mit drauf ist. Ist ja auch eine Form von, ich möchte mich irgendwie an der Kunst beteiligen.
Das stimmt. Aber gleichzeitig, um jetzt auch nochmal auf die Eigenschaften von digitaler Kunst zu kommen, ne? Gerade im Hinblick auf diese Editionen, die ja bei den NFT-Drops auch ganz viel vorhanden sind. Das ist halt auch schon wieder eine Limitierung von einem Medium, was halt auf Vervielfältigung ausgerichtet ist. Also das ist halt auch schon wieder so...
Limitierter Drop, aber halt darauf limitiert, je nachdem, wie viele es kaufen.
Ja, und das ist doch aber auch schon wieder also schwierig, weil... Und das ist dann auch nochmal so, also da bin ich dann, also, ja, das kann man durchaus kritisieren, aber ich denke mir dann auch so, Leute, ganz ehrlich, die Bilder sind im Internet, so, ich kann mir die Files auch irgendwie anders runterziehen. Also ne, natürlich ist es wichtig, und das wird auch eine Herausforderung für die Zukunft sein, so wie können wir digitale Kunst, also was heißt eine Herausforderung, es wird ja dran gearbeitet, aber digitale Kunst verkaufen, wie können wir das, genau, so, also das, ich glaube aber, dass dafür immer noch so ein Verständnis von der digitalen Kunst einfach fehlt, das immer noch nicht klar ist, für viele nicht klar ist. Was ist das für eine Kunstform? Und dann auch diese Eigenschaften wie, es gibt halt nicht mehr das Original. Also natürlich gibt es die originale Datei, aber die Reproduktionen sind komplett identisch. So, also das Original, wie wir es jetzt noch irgendwie bei, Gott, dass ich jetzt den Namen vergesse. Egal, bei, du weißt ja nicht meine... Die Reproduzierbarkeit im technischen Zeit. Nee.
Ach so, Walter Benjamin.
Ja, genau, bei Benjamin.
Ja.
Also damit haben wir das jetzt im digitalen oder im postdigitalen Zeitalter auch einfach nicht mehr so zu tun. Also ne, vorausgesetzt, wir reden von der digitalen Kunst. Ich glaube, dass sich halt auch dahingehend nochmal unser Verständnis vom Original einfach wandeln muss und vielleicht auch dieses Verständnis vom Besitz vielleicht auch ein bisschen anpassen muss.
Ja.
Also das könnte ich mir noch vorstellen, dass das... ich meine, ich sammle auch Kunst und ich kaufe mir auch gerne irgendwie Arbeiten und hänge sie mir gerne an die Wand und freue mich, dass ich es besitze.
Ja.
Also das ist auch so ein Fetischismus
dabei. Irgendwas ist ja was Archaisches.
Ja, ja.
Also sammeln zu wollen.
Beim Digitalen tue ich das irgendwie auch, aber anders. Und dann feiere ich das aber schon nochmal anders. Ich glaube, der Moment, wo man sich das dann so für sich zu Hause anguckt, ist auch nochmal irgendwie, unterscheidet sich zu dem, wenn ich mir eine Fotografie zum Beispiel angucke. Aber ich glaube, dass da eine Aktualisierung stattfinden muss und etwas Zeitgemäßeres entstehen muss. Ja. So, auch wenn wir digitale Kunst verkaufen, aber sind wir ehrlich, also ganz oft sind es dann eben auch irgendwelche Drucke oder so, die dann, es hat sich jetzt, auch wenn sich das gerade verändert und da bin ich gespannt, in welche Richtung es noch so konkreter gehen wird, es nimmt schon zu.
Ja.
Aber es ist schon noch sehr traditionell, so dieses Ganze.
Ich kann ja noch eine letzte Anekdote erzählen von meiner Seite. Und dann vielleicht finden wir damit auch den Abschluss. Es gab einen 24-Stunden-Drop. Das war ganz am Anfang, als von der Königgalerie sich Misa gebildet hatte. Ah. Und das war sozusagen einer der allerersten Drops. Da gab es einen 24-Stunden-Drop mit Refik Anadol.
Oh.
Und das Versprechen an die Sammlerinnen und Sammler war, das soll sie jetzt schon lachen, wenn ich drüber denke. Also, es gab 3 unterschiedliche Editionen.
Ja. Yeah.
Und es hieß, wer alle 3 Editionen kauft, kriegt alle 3 als Print nach Hause geschickt. Rate mal.
Du hast alle 3.
Rate mal, wer sich dazu hart hinreißen lassen.
Und selbstverständlich.
Dann, selbstverständlich. Und dann habe ich geguckt, also kurz nachdem der Drop vorbei war, konnte man nämlich auch sehen, wie viel, in welcher Zahl jede einzelne Edition verkauft wurde. Fast alle identisch. Also fast alle, es war dann halt, eine Edition war dann halt 421 Mal verkauft, die andere war halt 426 Mal verkauft, aber schon sehr nah beieinander, dass man gecheckt hat, da hat sich
alle wollten den Druck.
Jeder wollte den Druck haben.
dieser Reiz, also die Vorstellung, ja. Klar finde ich das geil und ich finde das digital auch super und mir reicht es auch, das digital zu haben, aber das als Druck auch noch nach Hause geschickt zu bekommen.
Witzig, ne?
Direkt alle drei gekauft.
Und ich meine, kannst du davon ausgehen, dass die Leute da auch ein großer durchaus in der Szene sind und das Digitale halt feiern und sich da drin bewegen und, ne? Also, dass das auch jetzt nicht nur irgendwie so ein dummer Mainstream ist, der sich dann denkt, cool, lass mal machen, sondern...
Nee.
Und dass wir das dann, ja, finde ich aber lustig. Aber das macht es dann so menschlich, ne? So, ja. Das ist doch dann irgendwie, ja, deshalb, also auch, was ich vorhin schon meinte, so, wir sind halt in diesen, unsere Realität ist schon längst hybrid angelegt.
Ja.
So, und ich finde
von Anfang an gewesen.
Also ja, alleine. Aber ja, ich glaube, früher konnte man die Grenzen vielleicht noch ein bisschen deutlicher ziehen. Ich glaube, das ist heute halt nicht mehr so gut möglich. So, gerade mit dem Smartphone. Wir sind ja die ganze Zeit online. An den ganzen Plattformen und so. Also ich glaube, die Grenzziehung heute ist durchaus schwieriger als jetzt vor 50 Jahren, meinetwegen. Aber es ist doch geil, dass es so was Fehlerhaftes hat, ne?
Ja.
Dass so eigentlich das Digitale und Innovation NFT meinetwegen, was ja auch nicht innovativ ist, also so ein neues, egal, du weißt, was ich meine. Aber das ist... Dass wir auf der einen Seite in diesem Hype des Digitalen sind, des Immateriellen, und dann aber trotzdem alle darauf stehen, diesen Druck für unser Wohnzimmer haben zu wollen. Das ist doch total witzig. Und ich glaube, das stellt oder spiegelt dann auch super gut so dieses Spannungsfeld, in dem wir uns heute einfach bewegen.
Ja.
Und was, da gibt es noch viel zu verstehen und viel anzueignen und zu lernen.
Und in dem Sinne, ich glaube, wir sind angekommen an einem Zwischenende. Natürlich an keinem Finalen. An keinem Finalen. Sondern es könnten von hier aus wahrscheinlich 5 weitere Folgen planen und die dann auch besprechen. Aber mir bleibt erstmal nur zu sagen, danken.
Ich danke dir, danke, das hat Spaß gemacht.
Das freut mich. Das freut mich überaus. Danke, dass du die Zeit genommen hast, dass wir hier heute mit kleinen Verzögerungen alles aufnehmen konnten und dass du dich überhaupt dazu bereit erklärt hast, uns hier zu empfangen.
Ich freue mich sehr.
Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Aufnehmen, Chris. Und dann bis zum nächsten Mal.
Habt eine gute Zeit.